Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
Ich bin nach Karlsruhe gefahren, ans Karlsruhe Institut für Technologie, sitze im Institut für Theoretische Informatik in der Arbeitsgruppe Kryptographie und Sicherheit und mir gegenüber sitzt Andy Rupp, der ist Nachwuchsgruppenleiter in der Arbeitsgruppe Cyphercrypt. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst, Herr Rupp?
Ja, die Forschungsgruppe heißt Cyphercrypt und wir sind Teil der Arbeitsgruppe Kryptographie und Sicherheit des Institutes für Theoretische Informatik.
Was tun Sie hier?
Wir beschäftigen uns größtenteils mit Kryptographie. Ja, Kryptographie ist wie gesagt mehr als nur Verschlüsselung. Mhm. Ja, wie Sie kennen auch digitale Signaturen. Man kann Nachrichten signieren, nicht nur verschlüsseln.
Also signieren im Sinne von eine Unterschrift runtersetzen. Also
eine digitale Unterschrift. Eine
digitale Unterschrift. Was macht diese Unterschrift eigentlich genau? Also die kennzeichnet die Nachricht als authentisch?
Ja, kann man richtig, das so nennen? Richtig, okay. Genau. Darüber hinaus gibt's aber halt noch ganz viele andere Primitive, nenne ich das mal. Also Verschlüsselung ist ein Primitiv, Signal.
Stimmt.
Was ist denn Secret Sharing? Damit kann man zum Beispiel ein Geheimnis aufteilen unter, sagen wir mal, 5 Parteien, so dass wenn 4 Parteien zusammenkommen, sie nichts über das Geheimnis erfahren, aber wenn alle 5 zusammenkommen, man das Geheimnis rekonstruieren kann. Ja, stellen Sie sich vor, Anwendung, ein Schlüssel für Atombombenabschuss.
Ja.
Ja, wollen Sie vielleicht ja auch verteilen, diesen Code.
Damit nicht Donald Trump alleine auf den Knopf drücken kann.
Genau. Ja. Das geht noch relativ einfach, ja, da kommt man vielleicht noch selbst drauf, wie man das machen kann. Ja, aber es gibt zum Beispiel auch Secret Sharing Schemata. Da kann man das Secret auf 5 Parteien aufteilen, ja, und es müssen zum Beispiel immer nur 3 Parteien zusammenkommen, egal welche 3 Parteien,
ja.
Und die können das Secret rekonstruieren. Wenn aber nur 2 zusammenkommen, erfahren sie nichts über das Secret.
Secret rekonstruieren heißt den Tresor aufschließen. Also ich habe im Grunde einen Tresor,
genau, das Geheimnis
dann Schlüssellöcher. Okay.
Richtig. Noch toller, Zero Knowledge Proof of Knowledge. Ja, oder Zero Knowledge Proofs, ja. Damit kann ich halt beweisen, dass ich ein Geheimnis kenne, das irgendwie irgendeine Gleichung erfüllt, ohne dass ich Ihnen irgendwas weiter über dieses Geheimnis offenlege. Das heißt, ich kann zum Beispiel Verschlüsselung, ja.
Es
gibt Public Key Verschlüsselung. Da hat derjenige, der verschlüsseln will, hat meinen Public Key.
Mhm.
Und ich habe einen Secret Key, mit dem ich das entsprechende Chiffrat entschlüsseln kann. Ja. Mit Zero Knowledge Proof of Knowledge kann ich Ihnen zum Beispiel zeigen, das ist mein Public Key. Ja, ich besitze den Secret Key, der zu diesem Public Key passt. Ohne, dass ich Ihnen irgendwas über meinen Secret Key weiter verrate. Oder ich gebe Ihnen 2 Chiffrate. Und
Chiffrate?
Chiffrate, ja. Das sind die verschlüsselten Nachrichten.
Okay. Mhm.
Und ich kann Ihnen dann zeigen, in diesen beiden Chiffraten ist die gleiche Nachricht drin. Warum ist jetzt mal erst egal. Das hört sich vielleicht seltsam an. Das braucht man aber in der Kryptographie öfter mal, ja. Und ich kann Ihnen zeigen, in diesen beiden Chiffraten ist die gleiche Nachricht drin, ohne dass ich Ihnen die Nachricht zeige. Das will ich ja nicht, ja. Und mit diesem Protokollbaustein lassen sich jetzt irgendwie ganz tolle Systeme für praktische Anwendungen bauen.
Ja. Was wären das für praktische Anwendungen?
Zum Beispiel kann ich eCash erstmal, wir müssen das zuerst mal ein bisschen Krypto studieren, um Ihnen genau zu erklären, wie das funktioniert.
Ja, aber das kann es ja nicht sein. Also es kann ja nicht sein, dass jetzt alle, die nicht Krypto studiert haben, Leuten wie Ihnen vertrauen müssen, die Krypto studiert haben. Woher weiß ich denn, dass die Kryptographie, die Sie mir jetzt überhelfen, dass Sie sagen, das ist eCash, das ist sicher. Wie kann ich wissen, dass das sicher ist?
Ich glaube, es bedarf schon einen Experten, das nachzuvollziehen. Aber es ist also die Kryptographie, die wir bauen, ist schon öffentlich nachvollziehbar, weil wir machen mathematische Beweise für die Sicherheitsgarantien der Systeme, die wir konstruieren.
Wie macht man mathematische Beweise für Sicherheitssysteme?
Man stellt zuerst mal ein Modell auf.
Ja.
Ja? Das heißt, man überlegt sich, was soll so ein System überhaupt garantieren? Ja, zum Beispiel beim eCash-System. Man will zum Beispiel nicht haben, dass man so eine Münze, so ein E-Coin doppelt ausgeben kann.
Also die Seriennummer auf dem Geldschein im Grunde, ne?
Ja, genau. Genau. Man will nicht, dass man den doppelt ausgeben kann. Man will nicht, dass ein Benutzer sich selbst so eine Münze konstruieren kann. Mhm. Man will nicht, dass derjenige, der Münzen ausgibt, nicht anonym ist. Ja, bei Bargeld ist man ja anonym,
ja,
wenn man das benutzt. Und man kann auch nicht nachvollziehen, derjenige oder irgendjemand, der jetzt hier im Rewe eingekauft hat, ja, und eine Münze aus seinem Portemonnaie genommen hat, hat auch irgendwie hier im DM eingekauft. Ja? Das nennt man dann Linkability, ja, weil man sagen kann, die gleiche Person hat dort und
die sie an die Tafel schreiben müssten, oder kann man das mit einfachen Worten erklären?
Ja, letztendlich ist es wirklich eine lange Form. Man formuliert sozusagen Sicherheitsspiele. Ja, man betrachtet irgendwie einen Angreifer, der kriegt irgendwelche Eingaben, ja, darf irgendwelche Operationen erfüllen. Dann gibt es irgendein ein Ziel, ja. Der Angreifer gewinnt, wenn er, was weiß ich, eine Signatur fälscht oder sowas.
Ja.
Und das kann man halt eben durch so ein Sicherheitsspiel formalisieren.
Was genau ist CypherCrypt? Ist das, was Sie gerade beschrieben haben?
Ja, CypherCrypt ist eine Abkürzung für Cyber Physical Cryptography. Das ist eine Abkürzung für meine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt hat, diese sehr theoretischen Konstruktionen, zum Beispiel eCash und so weiter, anzuwenden für praktische Anwendungen, ja, für cyberphysische Systeme, was weiß ich, im Kontext von Smart Grid oder für Bonuspunktesysteme oder sowas.
Sie sagten, bevor die Aufnahme lief, Sie sind Theoretiker.
Mhm.
Wie gehen Sie denn überhaupt ran an irgendeine Kryptographie? Kommt dann irgendwer von den Praktikern zu Ihnen und sagt so, ich würde jetzt gerne ein elektronisches Geld haben, das die gleichen Anforderungen erfüllt wie echtes Geld? Also Anonymität und möglichst fälschungssicher? Und dann setzen Sie sich hin und grübeln den ganzen Tag?
Nee, jetzt ein Bonuskartensystem, sicher und Privatsphäre schützend. Einerseits verstehe ich das, weil das halt, je näher man irgendwie an die Praxis kommt, desto mehr Anforderungen hat man, desto komplexer wird das und desto schwieriger ist es zum Beispiel, so ein System zu konstruieren, aber auch zu beweisen,
ja,
dass das System sicher ist, weil man so viele Dinge beachten muss, die ein Angreifer vielleicht machen kann und die gegeben sind und so weiter.
Das heißt, Sie haben den komfortableren Job, weil Sie das Ganze sehr abstrakt noch bedenken können.
Ja, genau. Man abstrahiert, man vereinfacht die Probleme und dann versucht man halt irgendwelche Lösungen zu finden. Ja, aber ich versuche halt momentan, und das machen halt auch einige andere, aus dieser Komfortzone ein bisschen rauszukommen und mir wirklich praktische Systeme anzugucken, mit dem Anspruch, kryptografische Sicherheitsmaßnahmen zu basteln, die wirklich beweisbar sicher sind. Auch für diese praktischen Systeme.
Wie machen Sie das? Also Sie rennen in DM und lassen sich so eine Payback-Karte geben und gucken dann mal. Nee.
Nö, aber ich gucke mir an, wie sieht's im Moment aus? Wie funktioniert Payback im Moment?
Ja.
Ja. Ja, und wie funktioniert Payback im Moment? Ja, das ist halt relativ einfach. Man registriert sich bei Payback mit Name, Anschrift, Geburtsdatum, Kinder, was weiß ich, Haustiere und was man sonst noch so.
Mädchenname der Mutter.
Genau, verraten will. Dann kriegt man eine ID. Die ID ist praktisch auf dieser Karte gespeichert, die man bekommt. Und wenn man einkauft, zeigt man halt einfach diese Karte vor. Und dann wird die ID zusammen mit den Bonuspunkten, die man da bekommt, und der Liste der Einkäufe, die man da getätigt hat, an Payback geschickt. Und Payback führt dann halt Buch über die Bonuspunkte, die man so gesammelt hat, und kriegt natürlich auch die ganzen Daten, was man dann so eingekauft hat. Ja, und das ist vielleicht nicht das, was jeder will. Ja, im ersten Moment denkt man vielleicht, okay, ja, dann lernt er dann halt, dass ich hier Zahnpasta gekauft habe und da Chips. Aber wenn man so ein bisschen halt länger drüber nachdenkt, dann merkt man, dass man da auch sehr sensitive Informationen verrät oder dass sich daraus sehr sensitiv, kaufe ich regelmäßig Medikamente ein, die sehr teuer sind.
Ja. Ja?
Könnte man vielleicht mutmaßen, dass man irgendwie eine schwere Krankheit hat.
Und dann lieber nicht 10 Kästen Bier trinken sollte.
Ja.
Und dann klingelt die Krankenversicherung und sagt so nicht, weil Payback die Daten an die Krankenversicherung verkauft hat. Ist sowas überhaupt abzusichern? Also im Grunde müsste man ja nur die Summe übermitteln. Also im Grunde müsste ja das Kassenterminal nur die Summe übermitteln und nicht die Liste der Einkäufe.
Ja, es kommt drauf an, was Sie halt nachher mit den Daten machen wollen oder was, ja, was ist eigentlich der Zweck ihres Systems? Mhm. Ja, ist der Zweck jetzt eigentlich nur Kundenbindung? Ja, dadurch, dass ich irgendwie diese Bonuspunkte gebe, will ich eigentlich nur hier meinen Kunden an Rewe binden oder an, was weiß ich, an die Payback-Partner? Ja, dann brauche ich das wahrscheinlich nicht. Ja, nichtsdestotrotz kann man immer noch ein Bewegungsprofil des Kunden erstellen. Ja, ja? Weil immer diese ID rausgeschickt wird. Ja, und wenn ich böse bin, ich meine, Rewe weiß, was ich eingekauft habe. Wenn ja. Rewe böse ist, kannst du immer noch sagen, ja, der hat aber das eingekauft. Guck mal, kannst du sammeln. Selbst wenn das irgendwie verboten ist.
Legen, Ihrer Erfahrung nach, legen die Firmen, die sowas anbieten, legen die den eigentlichen Zweck ihres Dienstes offen? Ja, es geht ja nicht um Kundenbindung an Rewe bei dieser ganzen Geschichte, oder?
Nee, es geht nicht. Also das ist natürlich ein Ziel, aber Payback hat natürlich noch andere Ziele wie Marktforschung oder personalisierte Werbung. Das aus diesen Daten ableiten kann.
Ich kann mir das vorstellen, was man daraus ableiten kann. Ja klar, wenn ich den ganzen Tag Schokoriegel kaufe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich früher oder später Diabetiker sein werde. Zum Beispiel. Ja. Muss aber gar nicht, weil kann ja sein, dass ich die Schokoriegel für den Kindergarten kaufe, aber woher wollen die das wissen?
Ja.
Welche Systeme gucken Sie sich da denn konkret an, wenn Sie versuchen, in die Praxis zu gehen?
Ja, zum Beispiel diese Bonuskartensysteme. Das ist was wir kürzlich gebaut haben, so ein privatsphäre-schützendes Bonuskartensystem.
Wie funktioniert das?
Der Unterschied zu diesen Payback-Karten ist, dass die Karte halt nicht so dumm ist wie bei Payback. Da wird nicht nur eine ID gespeichert, sondern der Punktestand wird im Prinzip auf der Karte, bei uns ist es ein Smartphone, selbst verwaltet. Ja, es ist ein Smartphone, weil die kryptografischen Protokolle, die da ablaufen, im Moment noch zu heavyweight sind, also zu rechenintensiv, um so auf so einer kleinen Smartcard für 20 Cent laufen zu lassen.
Im Moment heißt irgendwann, wenn diese Karten in der Lage sein, sowas zu rechnen?
Entweder das oder oder wir werden es geschafft haben, ein Protokoll zu bauen, das auf Smartkarten läuft, die vielleicht ein paar Euro kosten oder sowas. Genau. Der Unterschied ist, genau, der Punktestand wird auf dieser Karte verwaltet und beim Einkaufen wird keine Seriennummer preisgegeben. Das heißt, wenn ich dann das Sparschwein, die schmeißen in meine Punkte rein, sehen nicht, wie viel ich schon gesammelt habe, sondern auch dieses Sparschwein nicht wiedererkennen. Deshalb muss ich irgendwelche Manipulationen an diesem Sparschwein vornehmen, damit man das nicht immer wiedererkennt, wenn man das nochmal benutzt. Und irgendwann schlachte ich dieses Sparschwein, ja, löse meine Punkte ein und dann besorge ich mir halt wieder ein neues.
Wie machen Sie, dass das Rewe das Sparschwein nicht wiedererkennt? Wechseln Sie die Farbe?
Ja, so genau. So im Prinzip, ich lackiere das Sparschwein um. Ja, ja. Kryptografisch ist es mehr Re-Randomisieren von so einem Bitstring. Ja, das Sparschwein ist im Prinzip ein Bitstring, den man kriegt. Ja, und jetzt muss man das halt irgendwie diesen Bitstring halt manipulieren, damit man nicht wiedererkennen kann, damit der davon nicht ähnlich aussehen.
Ja.
Wenn ich ihn nochmal einsetze zu dem, den ich vorher bekommen habe.
Vor allen Dingen, wenn ich ihn dreimal hintereinander einsetze, könnte ich ja eventuell aus den Veränderungen, die der gemacht hat, ableiten, wie er ursprünglich mal aussah.
Genau, deshalb muss dieser Bitstring total anders aussehen.
Ja.
Ja. Aber trotzdem muss ich gewährleisten, dass dieser Bitstring zu einem Sparschwein gehört, das echt ist. Ja. Sonst kann ich ja irgendwie, wenn ich es einlöse, ja, kann ich ja sagen, oh, guck mal hier, hast du ein Bitstring, das ist ein Sparschwein. Ja. Löst das mal ein, da sind 20 Euro drin.
Ja.
Das ist toll, ne?
Aber wie machen Sie das?
Ja, also durch Zero Knowledge Proof of Knowledge.
Ah, Zero Knowledge Proof of Knowledge. Das heißt,
ich lackiere dieses Sparschwein um.
Ja.
Und zeige im Prinzip durch diesen Zero Knowledge Proof, dass ich ein echtes Sparschwein hatte. Ja, das heißt, ich habe irgendwie eine Signatur auf diesem Sparschwein. Und dieses neue Sparschwein, das jetzt rot ist, entsteht einfach nur durch eine Re-Randomisierung, durch ein Umlackieren von diesem alten Sparschwein. Und das mache ich mit diesen Zero Knowledge Proofs.
Kann ich nicht, ne? Also ich kann die Zero Knowledge Proofs ja nicht benutzen, also ich könnte ja rein theoretisch auch Rewe sagen, hier ist ein Sparschwein, da sind 20 Euro drin. Ich habe gar kein Sparschwein, wo 20 Euro drin sind. Also wie mache ich das Sparschwein fälschungssicher?
Das Sparschwein ist im Prinzip ein Commitment auf eine Seriennummer,
Ja.
Und den Betrag, das Commitment stellt sicher, dass ich nicht rauslesen kann aus diesem String, dieses Commitment ist ein String, ich kann nicht rauslesen, was ist da eigentlich drin. Also ich kann die Seriennummer oder den Betrag nicht rauslesen, aber trotzdem bin ich daran gebunden. Ja, das heißt, ich kann nachher, kann man ein Commitment öffnen und dann kann ich nicht sagen, ja, da war aber eine andere Seriennummer drin, sondern nee, ich kann das Commitment nur mit dieser Seriennummer öffnen. Das heißt, ich bin da irgendwie an eine Seriennummer und einen Betrag gebunden und jetzt lasse ich mir das noch von Payback signieren.
Warum?
Das ist eben diese Zertifizierung.
Okay.
Das sagt mir, das ist ein echtes
Es gibt also eine Instanz, die wie Mario Draghi auf dem Geldschein unterschreibt, sagt, das ist ein echter Geldschein oder das ist ein echtes Sparschwein.
Genau. Und jetzt, wenn ich das re-randomisiere,
ja,
dann re-randomisiere ich diese Commitments, ja, habe aber jetzt keine, da entsteht praktisch jetzt so ein rotes Sparschwein, ja, draus. Für das habe ich aber keine Signatur mehr.
Wollte ich gerade sagen. Also ja, da hat Payback ja noch nicht gesagt.
Die ist nicht unterschrieben.
Genau.
Jetzt sage ich aber, guck mal, mit diesem Zero Knowledge Proof sage ich, guck mal, dieses rote Sparschwein, das ich habe, das ist aber entstanden aus diesem blauen Sparschwein, das signiert ist.
Ja, ja. Da hat Payback also unterschrieben. Also muss das rote Sparschwein notwendigerweise ja auch stimmen.
Genau. Das entsteht nur durch eine Re-Randomisierung.
Aber wie kann ich, warum, dann kann ich das denn dann nicht zurückrechnen?
Nee, das kann ich nicht. Das macht eben dieser Zero Knowledge Proof. Ich kenne so eine Signatur, ja, auf diesem blauen Sparschwein, das ich habe, ohne dass ich irgendwas über diese Signatur verrate.
Und auch wahrscheinlich ohne, dass ich irgendwas über das Sparschwein verrate. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo ich das gelbe Sparschwein zeige und sage, das ist aus einem blauen Sparschwein hervorgegangen, sage ich gar nicht, dass es aus einem blauen Sparschwein hervorgegangen ist, sondern dass es aus einem gültigen Sparschwein hervorgegangen ist.
Genau, richtig. Und ich verrate aber nicht mehr, Zero Knowledge heißt, ich verrate nicht mehr, nur dieses, ja, Bit. Ich kenne ein gültiges, oder es ist, ich beweise nur diese Aussage, ich kenne ein gültiges Sparschwein und dieses Sparschwein, das ich dir jetzt präsentiere, ist einfach nur
eine Ableitung.
Dem Sparschwein. Genau. Mehr verrate ich aber nicht.
Haben Sie das schon im Feld getestet?
Wir haben eine Smartphone-Implementierung, nur von diesen kryptografischen Algorithmen. Ja. Also es existiert keine GUI oder kein Backend oder so, sondern wir haben nur diese kryptografischen Algorithmen implementiert. Und das geht eigentlich relativ flott. Also ein Sparschwein erstellen, das dauert, was weiß ich, 200 Millisekunden. Punkte sammeln, beliebig viele, dauert 400 Millisekunden oder sowas um den Dreh. Also es sollte... Also
keine Zeit.
Ja, genau.
Es ist sehr convenient.
Ja, das sollte in der Praxis, also selbst wenn ich da dann irgendwie das Betriebssystem da noch drauf läuft und so weiter und die Kommunikation, was vielleicht NFC ist, das man da benutzt, wenn das noch alles mit dabei ist, sollte das immer noch praktikabel sein. Und daran arbeiten wir im Moment auch. Also wir wollen halt wirklich so ein full-fledged Demonstrator bauen.
Sprechen Sie da auch schon mit der Industrie oder dem Handel drüber? Weil mich würden natürlich die Reaktionen interessieren.
Ja, also...
Also ich wüsste halt gerne, was Payback dazu sagt, dass sie jetzt die Daten nicht mehr kriegen und ich trotzdem die Punkte.
Also es kamen schon einige Anfragen, aber die Reaktion war auch eher verhalten, was man auch verstehen kann, weil Payback will ja auch eigentlich die Daten. Mhm. Der nächste Schritt wird auch sein, ein System zu entwickeln, oder noch Komponenten zu entwickeln, die diese Mehrwerte, die Payback haben will, wie personalisierte Werbung oder Marktforschung, dass man die auch realisieren kann, ohne dass man Payback die Rohdaten gibt. Ja?
Also dass im Grunde voranonymisierte Daten ausgegeben werden? Oder?
Ja.
Oder brauche ich dann, eigentlich brauche ich dann einen Zwischenschritt, oder? Ich brauche irgendwas, das die Daten sammelt, anonymisiert und dann weitergibt.
Das machen die IT-Security-Leute. Das machen nicht die Kryptografen. Die Kryptografen sind eher daran interessiert, im Prinzip die Funktionswerte auszurechnen. Das heißt vielleicht, ich will bei Marktforschung irgendeine Statistik berechnen. Ja, die IT-Security-Leute sagen, okay, dann anonymisieren wir so die Daten, wir rechnen irgendwelche Fehler drauf, so dass die Statistik immer noch berechnet werden kann und die Daten sind halt irgendwie verschleiert. Mhm. Ja. Ja, vielleicht gibt's aber Algorithmen, die dann trotzdem die Anonymisierung wieder aufheben können. Und die Kryptografen sagen, wir bauen ein Protokoll, so dass wir halt diese Funktion berechnen können, ohne dass jetzt Payback, die Funktion berechnen will, irgendwas über die Eingaben erfährt. Gar nichts. Ja? Außer die Rückschlüsse, die wir vielleicht aus dem Funktionswert, der da berechnet wird, also der lässt ja wahrscheinlich auch vielleicht irgendwelche Rückschlüsse auf die Eingaben zu. Aber mehr geben wir Payback nicht als Kryptografen.
Ich weiß nicht, ob mich die Antwort befriedigen würde, aber ich frage es trotzdem mal. Wie funktioniert eigentlich ein kryptografisches Protokoll? Was passiert, während Kryptografie passiert? Ich habe mal einen Vortrag gesehen, da ging es um irgendwelche, ich habe es mir aufgeschrieben, irgendwas mit Kurven, irgendwas mit
elliptischen Kurven.
Ich habe nicht ansatzweise verstanden, was der von mir wollte. Aber das war auch einer, der einen Vortrag gehalten hat, der will auch gar nicht, dass man ihn versteht, weil er sich dann elitär findet. Darum dachte ich mir, ich frage Sie mal. Nee, ich kenne ihn persönlich, daher weiß ich.
Okay. Da passieren ja arithmetische Operationen. Also man multipliziert, man exponentiert und so weiter. Aber in anderen algebraischen Strukturen als die man vielleicht aus der Schule kennt. Also nicht über den ganzen Zahlen, sondern man rechnet vielleicht über den ganzen Zahlen modulo p oder sowas. Ja, man berechnet ganze Zahlen modulo p, heißt, wenn man in so einer Struktur addiert, dann addiert man zwei Zahlen und dann guckt man sich den Rest modulo einer Primzahl an.
Hä? Also ich addiere einfach mal 5 und 4.
5 und 4, genau. Sind 9, modulo 5 wären das 4. Rest 4. Ja, ich kann 9 nicht durch 5 teilen. Wenn ich 9 durch 5, es geht nur, in die 9 geht nur einmal die 5.
Ich weiß überhaupt nicht, was modulo heißt.
Ich teile mit Rest. Ja, ich teile ganzzahlig mit Rest.
Ja. Also modulo 5 heißt, ich teile.
Wenn ich 9 durch 5 teile, 9 ist nicht durch 5 teilbar.
Richtig.
Ja? In die 9 geht nur eine
Zahl. Also,
ja. Genau. In die 9 geht ja nur einmal die 5.
Ja.
Ja. Ah, okay. Und dann bleibt ein Rest. Der Rest ist 4.
Ja.
Genau. Und 4 wäre dann das, was diese modulare Addition mir geben würde.
Verstehe. Warum machen Sie das so? Warum addieren oder multiplizieren Sie nicht einfach wie jeder normale Mensch? Also was ist der Vorteil davon, dass das in der Kryptografie?
Dass es mir eine algebraische Struktur bietet, mit der ich Kryptografie machen kann. Ich zum Beispiel das Modulo p, eine Primzahl zu multiplizieren, gibt mir eine zyklische Gruppe, was immer das auch ist.
Ach, Sie wissen das nicht?
Ich weiß das schon, was eine zyklische Gruppe ist. Aber
Sie haben den Verdacht, dass man mir das nicht erklären kann, weil ich keine Ahnung von Mathematik habe.
Das würde zu lange dauern, glaube ich.
Man muss Mathematiker sein, um zu tun, was Sie tun, oder?
Nee, ich bin kein Mathematiker, ich bin Informatiker.
Aha.
Genau, aber man muss gewisse Vorkenntnisse in Mathematik haben. Man kriegt ja auch typischerweise im Informatikstudium ein bisschen Mathematik beigebracht im Rahmen von linearer Algebra, was man da hört.
Wie kommen Sie dazu, Kryptografie zu machen? Also Sie hätten ja auch einfach Sachen programmieren können. Also einfache Sachen programmieren
können. ich glaube, mich hat es fasziniert, dass es tatsächlich ein bisschen mehr mathematisch angehaucht ist. Und ich finde, Sicherheit ist auch einfach ein spannendes Feld. Ja.
Sie beschäftigen sich den ganzen Tag mit Kryptografie. Wenn Sie im Alltag unterwegs sind, sehen Sie wahrscheinlich auch überall Kryptografie beziehungsweise Mangel an Kryptografie. Fühlen Sie sich so grundsätzlich sicher, wenn Sie unsere alltäglichen IT-Systeme betrachten?
Nee, ganz sicher nicht.
Wo mangelt es denn?
Also ich würde sagen, es mangelt fast überall. Das Problem ist einfach, dass es ja wahnsinnig schwer ist, so ein echtes System, ein real existierendes System abzusichern.
Warum? Ehrlich gesagt stelle ich mir das relativ simpel vor.
Ja, warum?
Verschlüssel die Kommunikation zwischen mir und dem System. Das ist ja schon mal das Erste. Also, dass niemand mitlesen
ja,
kann.
Ja, aber das ist genau, das ist vielleicht ein
Teil. Das kann auch so schwer nicht sein.
Ja, aber es reicht ja vielleicht nicht nur, dass ich den Kommunikationskanal verschlüssele, um das System sicher zu machen. Ja, vielleicht will ich ja auch nur irgendwelche anderen Eigenschaften erreichen. Ich habe ja eben irgendwas von Privacy erzählt. Ja. Was bringt's mir zum Beispiel, wenn ich als Kunde, als Payback-Kunde, ja, meine Seriennummer immer verschlüsselt zu Rewe schicke? Damit erreiche ich immer noch nicht, dass ich anonym bin.
Ja.
Ja, das ist also nicht anonym gegenüber Payback oder gegenüber Rewe. Ich bin dann anonym gegenüber irgendwelchen Leuten, die Kommunikation abhören zwischen mir und dem Point of Sale.
Ja.
Aber nicht gegenüber der Partei, die das legitim empfängt.
Bei so einem System wie dieser Bonuskarte, die Sie programmiert haben, wo fangen Sie eigentlich an, sich Gedanken darüber zu machen, wie die, ja, ist das Sicherheitsarchitektur, so nennt man das vielleicht, ne?
Ja.
Wo fangen Sie an, sich Gedanken darüber zu machen? Also, Sie gucken sich halt an, Sie sagen, ich will jetzt eine Bonuskarte machen. Was sind denn eigentlich die Anforderungen an diese Bonuskarte?
Dann muss man sich zuerst mal überlegen, welche Parteien hat man in diesem System eigentlich und welche Funktionalität will man erfüllen. Ja, man will irgendwie Punkte sammeln.
Genau, welche Parteien habe ich? Ich habe den Kunden, ich habe den Händler.
Ich habe im einfachsten Fall habe ich einen Kunden, ich habe einen Händler. Vielleicht habe ich auch noch einen Betreiber. Dann kann ich auch
ein Klebemärkchen machen.
Ja, wenn man es analog haben will.
Schon, ja.
Genau. Vielleicht habe ich auch noch einen Betreiber. Ja, wie sowas wie Payback, das wäre auch dann noch eine dritte Partei. Und dann überlege ich mir, was sich diese Parteien eigentlich für Sicherheitseigenschaften wünschen. Ja, zum Beispiel der Kunde wünscht sich, dass er anonym bleibt und seine Transaktionen unverkettbar, ja, dass man nicht weiß, er hat da eingekauft und dann hat er da eingekauft und dann hat er da eingekauft.
Genau.
Ja. Und als Supermarkt oder als Betreiber will ich zum Beispiel nicht, dass so eine Bonuskarte halt doppelt entleert werden kann, sozusagen, dass ich meine Punkte doppelt benutzen kann.
Ja.
Ja. Das sind solche Eigenschaften.
Und der Betreiber möchte aber gleichzeitig, also Payback in dem Fall, möchte aber gleichzeitig auch möglichst umfangreich Statistik haben.
Genau, das wäre jetzt aber keine Sicherheitseigenschaft, das wäre eine funktionale Eigenschaft im Prinzip, ja, die man haben will.
Und aber dann könnte man diese funktionale Eigenschaft würde doch eigentlich dann auch durch Sicherheitseigenschaften wieder konterkariert im Zweifelsfall.
Durch die Anonymität meinen Sie
beispielsweise.
Schon. Genau, ja, da könnte man irgendwie dann solche Sicherheitseigenschaften formulieren, wie ja trotzdem halt diese Statistik berechnet werden soll, soll der Benutzer anonym bleiben oder sowas. Ja, und das ist auch möglich, durch kryptografische Techniken sowas zu machen.
An welcher Stelle in diesem System würde das denn berechnet werden? Weil sobald die Daten bei Payback, wenn das erst berechnet würde, wenn die Daten bei Payback sind, wäre es ja nicht mehr sicher im Sinne des Kunden, weil der kann ja dann wiederum nicht wissen, ob Payback mit den Daten sind.
Nee, das muss im Prinzip vom Kunden oder die Kunden untereinander müssten dann vielleicht irgendwelche Berechnungen machen.
Ich komme langsam dahinter, was Sie meinen. Das heißt, die Karten würden einen Datensatz ausgeben, der die Anforderungen von Payback erfüllt.
Die Karten würden vielleicht...
Nee, andersrum. Ja. Müsste das nochmal andersrum. Payback müsste sagen, was sie eigentlich wissen wollen.
Genau, das ist das Erste. Payback muss eigentlich genau wissen, was berechnet werden soll. Irgendeine Funktion, ja, irgendeine Statistik. Und daraus kann man ein kryptografisches Protokoll konstruieren, sodass die Kunden ihre Eingaben da reingeben, in irgendeiner Form.
Dass die Karte es berechnet, im Idealfall, ne?
Ja, die Karten würden untereinander auch noch kommunizieren. Okay. Wahrscheinlich, wenn man es so machen würde, wäre es relativ unpraktisch, weil meine Bonuskarte müsste mit ihrer Bonuskarte kommunizieren.
Peer-to-peer-Bonuskarten. Was weiß ich,
übers Internet oder sowas. Ja. Okay, wenn es auf dem Smartphone wäre, würde das wahrscheinlich noch funktionieren. Und am Ende würde dann irgendwie diese Statistik rausfallen, ohne dass Payback irgendeine Eingabe sieht. Kunden, ohne irgendwelche Kundendaten zu sehen.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Payback in der Lage ist, eine so präzise Frage zu stellen, die ist sehr gering, denke ich mal. Oder? Also solche, im Grunde sind das ja eher so Datensauger, die erstmal alles nehmen und dann hinterher so Big Data darüber machen und gucken, was lässt sich denn daraus, oder?
Ja, das ist glaube ich das Problem, ja. Wir als Kryptografen, wir brauchen eigentlich schon vorher die Aussage, was genau berechnet werden soll, und ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass Payback das schon weiß oder wie oft da zum Beispiel auch irgendwie neue Statistiken berechnet werden sollen, und die wollen sich wahrscheinlich auch keine Gedanken drüber machen oder sich da nicht einschränken. Keine Ahnung.
Ist es denn dann überhaupt möglich, also im Sinne von berechenbar, nicht vorstellbar, also vorstellen können wir uns ja viel, aber ist es dann überhaupt möglich, eine ja allgemeine Sicherheitsarchitektur zu bauen, die sowohl die Bedürfnisse des Kunden, also des Bonuskarteninhabers, als auch die Bedürfnisse des Betreibers gleichermaßen abdeckt? Also das, Sie müssen das ja so abstrakt formulieren, dass egal, was mit diesen Daten passiert, alle zufriedengestellt werden.
Ich denke, theoretisch kann man das wohl machen. Ja. Die Frage ist, wie praktisch wird das nachher noch? Also kann man das wirklich umsetzen? Wie teuer sind dann die Ressourcen, also die Hardware, die man dazu braucht? Wie sind die Laufzeiten? Das kann ich im Moment nicht sagen. Also theoretisch geht das sicher.
Aha.
Nur wie praktisch das wird, weiß ich nicht. Arbeiten wir im Moment dran. Wie gesagt, wir wollen ja auch so eine Komponente bauen, die Marktforschung in gewissem Maße zulässt, die personalisierte Werbung zulässt, ohne dass der Kunde zu viel über sich verrät.
Wie geht das?
Personalisierte
also,
Werbung?
Ja, also personalisierte Werbung ist doch personalisierte Werbung, weil sie personalisiert ist. Natürlich ist das im liberalen Sinne, heißt liberal nicht immer liberal.
Fällt ja, aber vielleicht ein, aber vielleicht muss also jeden Tag Twix oder was weiß ich esse, dann will ich jetzt eine Werbung für Snickers haben oder sowas. Ja, das kann ich ja lokal auch feststellen, ohne dass ich jetzt Payback meine komplette Einkaufshistory gebe.
Ja,
ich muss halt irgendwie nur Payback dann glaubhaft machen, dass ich das auch ehrlich berechnet habe und dass ich mir die Werbungen anschaue. Ja, also das wäre halt so eine funktionale Eigenschaft und eine Sicherheitseigenschaft für Payback.
Ja, ja,
Payback, ja. Wenn wir das so machen, dass der Kunde lokal berechnet, dann will Payback vielleicht bewiesen haben vom Kunden, ich habe jetzt ehrlich festgestellt, dass ich mir Werbung XY anschauen muss, anhand meiner Verkaufshistorie. Und ich habe mir das jetzt nicht einfach nur, habe das jetzt einfach mal gewürfelt.
Ja.
Ja. Weil dann ist es ja keine personalisierte Werbung mehr. Ja. Andere Sicherheitseinrichtungen.
Ich sage also, so sicher, also mein Smartphone sagt Payback, schick mir Schokoriegelwerbung. Und
nicht nur ja.
Und Sie haben irgendein Protokoll geschrieben oder irgendwas geschrieben, das Payback gegenüber sagt, dass er diese Schokoriegelwerbung sehen will, entspricht der Wahrheit. Ohne dass Payback weiß, dass es der Wahrheit entspricht, weil ich Schokoriegel gekauft habe.
Mhm. Richtig. Ja, das haben wir.
Das ist cool.
Ja, aber das ich muss vielleicht sagen, das ist ein aktuelles Forschungsprojekt,
ja.
Das existiert noch nicht. Aber so ungefähr soll es funktionieren.
Wenn Sie sagen, das existiert noch nicht, existiert das dann nur in, würde ich das verstehen?
Ich glaube es ehrlich gesagt. Es tut mir leid. ja.
Ich finde die Vorstellung, dass mein Smartphone sagt, welche Werbung ich sehen will, ohne zu sagen, warum ich die sehen will, das finde ich ziemlich spektakulär.
Im Ernst?
Ja, absolut, weil ich freue mich doch, wenn ich schon mit Werbung zugeschissen werde.
Ja.
Dann möchte ich bitte mit Werbung zugeschissen werden, die für mich von Relevanz ist.
Ja, Google macht das im Moment auch.
Ja, aber ne? Google macht das, weil Google weiß, was ich so klicke. Und ich will aber nicht, dass Google weiß, was ich so
klicke. Da gibt's aber auch solche Browser-Plugins schon, ne? Die das machen, die lokal gucken, was habe ich mir für Webseiten angeguckt und dann praktisch Werbung anfordern, wenn ich auf einer bestimmten Seite bin, die zu mir passt. Ja, und das wird auch lokal berechnet. Der Unterschied ist, dass man praktisch vertraut, dass dieses Plugin irgendwie nicht gehackt ist.
Genau.
Ja, als Betreiber.
Würden Sie als Betreiber, nicht als Kunde?
Als Betreiber, genau. Dieses Plugin beweist jetzt irgendwie nicht Google, ja, das hat er schon richtig berechnet. Aus seinen echten Webseitenbesuchen hat er jetzt ausgerechnet, dass da ist jetzt die passende Werbung für mich. Ja, das passiert nicht.
Sondern wie kann ich als Kunde, also als Surfer in dem Fall wissen, dass das Plugin nicht trotzdem meine
Eisen, wenn das Protokoll so abläuft, kriegt Google keine Einkaufshistorie von mir oder irgendwelche anderen Informationen. Ja, was die Implementierung nachher macht, wenn die Implementierung genau das Protokoll implementiert, das ich mir da ausgedacht habe, ja, ohne da irgendwelche Fehler einzubauen, dann ist es okay. Aber das ist wieder eine andere Ebene von Sicherheit. Das ist Software-Sicherheit.
Da arbeiten aber Menschen dran und das ist immer problematisch.
Ja, auch andere Wissenschaftler. Aber das ist ja halt eine Ebene, ja, tiefer von mir aus, ne? Ich arbeite eher auf der Protokollebene.
Woher holen Sie eigentlich die Ideen für das, woran Sie forschen wollen? Das ist tatsächlich so ein Alltagsding, so dass Sie auch sagen wie ich, ich habe keinen Bock auf diese ganze Reklame, macht wenigstens ordentliche Reklame für mich?
Ja, ich informiere mich halt, was es dann halt für neue Technologietrends gibt und guck mir halt an, wie da Informationen abgesichert sind. Mhm. Ja, oder ob es da überhaupt schon Konzepte gibt, und meistens gibt's recht wenig, ja, und überleg mir dann, was sind denn jetzt eigentlich so die Sicherheitseigenschaften oder was kann da denn passieren? Welche Daten können da über mich verraten werden und so weiter? Und dann überlege ich mir, welche Eigenschaften will ich eigentlich erreichen und wie könnte ich da ein Protokoll bauen?
Ist das, wenn Sie so durch die Stadt laufen, schlagen Sie dann da regelmäßig die Hände über dem Kopf zusammen, weil Sie in solchen Kategorien denken? Und ja, immer wieder was sehen, was nicht funktioniert, keine Ahnung, Touch and Travel oder wie es so heißt. Wir hatten jetzt in Berlin, wo ich wohne, die Jahreskarten, das sind halt auch so Transponderkärtchen, haben dann so Lesegeräte im Bus, und wenn man das Ding ans Lesegerät gehalten hat, ist irgendwas passiert, keiner weiß so genau was, es hat entweder rot oder grün geleuchtet, und hinterher hat sich dann rausgestellt, dass die Daten darüber, wann ich in den Bus gestiegen bin, irgendwo zentral gesammelt wurden, obwohl das nicht gedurft wurde und so was. Eher esoterisch. Sehen Sie sowas, wenn Sie in den Bus einsteigen?
Ja. Also
ist das nicht enorm lästig?
Das ist enorm lästig. Ja, eigentlich denke ich immer mittlerweile schon vorher drüber nach, wenn ich jetzt irgendwas mache, ja, im Internet, bei Privacy-Belange nach.
Ja.
Ja. Das ist schon hinderlich, ja, in Alltagssituationen, genau.
Sie machen so ein Bonuskartending, haben Sie sich überlegt. Könnte man damit nicht auch bezahlen?
Mhm. Ja, das ist eigentlich der nächste Schritt. Also man braucht dann je nachdem noch ein paar extra Anforderungen. Ja, im Moment ist es...
Anonym ist es. Wie viel Geld auf der Karte ist oder Punkte,
ja,
ist auch nachvollziehbar und nicht duplizierbar.
Ja, aber vielleicht will man das gar nicht beim Bezahlen, dass man weiß, wie viel Punkte, wie viel Geld auf der Karte ist. Vielleicht lässt das auch schon Rückschlüsse zu, wo wer eingekauft hat. Allein schon der Betrag, ja, wenn ich sehe, hier sind 5 Euro drauf, ich ziehe jetzt 2 ab, da sind 3 Euro drauf, und 2 Stunden später sehe ich hier 3 Euro, okay.
Ja, klar, aber
einen bestimmten Betrag, dann weiß ich, das ist wahrscheinlich der vorher da im Rewe eingekauft hat.
Das heißt, ich bräuchte wieder dieses, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, wie es heißt. Nee, weiß ich nicht mehr. Ich bräuchte
Zero Knowledge Proof of Knowledge. Ja, damit...
Da würde die Karte sagen, die 2 Euro, die er gerade bezahlen will, die sind hier drauf.
Da sind mindestens zwei Euro drauf. Ja. Genau. Wenn du jetzt da was abziehst, wird es nicht negativ.
Ja.
Genau, das nennt man Range Proofs. Das kann man auch machen. Das haben wir jetzt in neuen Projekt, also was wir jetzt auch schon publiziert haben, gemacht. Ja, dieses Bonuskartensystem genommen und im Prinzip noch um Zusatzeigenschaften erweitert, um daraus zum Beispiel sondern da besteht keine Online-Verbindung, sondern ich kann mal bezahlen,
ja,
und dann werden die Daten irgendwann mal abgeglichen, ja, von allen Bezahlvorgängen, und wenn ich irgendwie die gleichen Punkte, die gleiche Münze oder was doppelt benutzt habe, dann fliegt das irgendwann auf und dann leuchtet da eine rote Lampe und mein Name taucht auf. Und dann steht der Betreiber vor der Tür und sagt, du.
Aber ich... Was, wenn mein Name gar nicht draufsteht? Also was, wenn das System per se schon anonym ist?
Ja, das ist kein Widerspruch.
Das ist kein Widerspruch.
So eine elektronische Münze, die kann ich zwar kopieren. Also wir sind jetzt wieder thematisch bei Offline E-Cash. Ja,
ja,
ich habe elektronische Münzen. In dieser kryptografischen Münze ist irgendwie reinkodiert mein Name, ja, meine ID. Ja, die ist da drin. So, ich muss jetzt, wenn ich die Münze ausgebe, beweisen, okay, das ist meine Münze. Das mache ich mit so einem Zero Knowledge Proof. Dadurch verrate ich aber nicht, was mein Name ist, sondern ich zeige nur, diese Münze gehört mir. Wenn ich jetzt aber diese Münze zweimal ausgebe, die gleiche, dann ist das System so konzipiert, dass ich dann Rückschlüsse ziehen kann auf meine ID.
Okay, ja, das heißt, die Sicherheit des Systems besteht eigentlich
daraus, dass ich Angst davor habe, identifiziert zu werden. Also werde ich mit dem Teufel tun, diese Münze doppelt auszugeben.
Richtig, ja.
Clevere Idee.
Ja, Variablen. Ja, ist, das Gleichungssystem ist eindeutig lösbar. Mhm. Okay. Eine dieser Variablen ist meine ID. Während eines Bezahlvorgangs verrate ich eine Gleichung. Jetzt kann ich das Gleichungssystem aber nicht lösen. Ich habe zwei Variablen, aber nur eine Gleichung.
Ja.
Ja, das heißt, im Prinzip, ich erfahre nichts über die ID. Für die ID sind ganz viele Möglichkeiten vorhanden. Beim zweiten Bezahlvorgang verrate ich die zweite Gleichung. Jetzt kann ich dieses Gleichungssystem lösen.
Und damit habe ich die ID. Mhm. Sehr gut. Woran arbeiten Sie noch?
An verschiedenen anderen.
Kundenkarte hatten wir.
Kundenkarte. Ja, eCash hat damit was zu tun, genau. Andere Zahlungssysteme, zum Beispiel Mautsysteme, gucken wir uns im Moment an. Wie kriegt man das ein Privatsphäre schützendes Mautsystem hin? Im Moment ist es auch so, wie ähnlich wie bei diesen Kundenkarten, bei den Bonuspunktenkarten, dass einfach nur eine ID rausgesendet wird. Jedes Mal, wenn ich durch so eine Mautbrücke oder unter so einer Mautbrücke durchfahre, sende ich halt einfach nur meine ID raus und am Ende kommt halt eine Rechnung und jeder weiß, wo ich hergefahren bin. Ne, Fun Fact, in den USA wird es auch irgendwie in Gerichtsprozessen benutzt. Zum Teil auch gegen mich. Zum Beispiel in so einem, ich glaube, in so einem Scheidungsprozess ist es mal benutzt worden, um dann festzustellen, dass der Ehemann zum gewissen Zeitpunkt nicht da war, wo er behauptet hat zu sein, weil irgendwie, ja, eben von diesem Mautsystem Daten da waren, dass er an irgendeiner anderen Stelle war.
Das Unangenehme daran finde ich, dass, also so wie ich diese Mautbrücken kenne, dass das bei uns auch durchaus möglich wäre. Weil ich glaube, die scannen ja sogar die Kennzeichen mit ab.
Ja, es gibt verschiedene Arten von Systemen, okay. Genau. Ja, aber ich betrachte jetzt Systeme, wo die nicht über Kennzeichen funktionieren, sondern wo ein RFID-Transponder halt irgendwas sendet. Ja, bei uns wird es keine ID sein, sondern es wird halt ein bisschen komplizierteres Protokoll dann da berechnet werden zwischen dem Transponder, also zwischen meiner Onboard-Unit im Auto und dieser Roadside-Unit.
Aber ich muss
organisieren, das heißt, man sammelt irgendwie Schulden an. Jedes Mal, wenn ich durch so eine Mautbrücke durchfahre, kriege ich halt Schulden in mein Sparschwein rein.
Ja. Und irgendwann muss ich an eine Tanke und das dann irgendwie.
Ja, am Ende von Monat muss ich dann meine Schulden begleichen, ja.
Oder die zweite Gleichung wird gelöst und der Betreiber steht vor der Tür.
Ja, oder so ähnlich. Oder genau. Oder irgendwann läuft mal die Gültigkeit von meinem Sparschwein ab und ich darf dann. Also es kann ja sein, ich weigere mich einfach, ja. Mach einfach gar nichts am Ende vom Monat, dann muss man halt irgendwie sicherstellen, dass vielleicht dieses Sparschwein im nächsten Monat nicht mehr gültig ist, dann darf er halt nicht fahren. Wenn er dann durch eine Mautbrücke durchfährt, wird er geblitzt oder sowas. Mhm.
Wie weit entfernt sind wir davon, solche Dinge auch im Alltag zu sehen? Kann man das in Zeit ausdrücken?
Oh, ganz schwierig. Privacy ist immer so eine Sache, ja, man muss halt Betreiber davon überzeugen, dass Privacy wichtig ist. Ja, und das ist ein schweres Vorhaben.
Überzeugen, also ich bin's, Payback, überzeugen Sie mich davon, dass es wichtig ist, dass meine Kunden Privacy haben. Weil die machen das ja trotzdem.
Ja, das ist, wie gesagt, ist schwierig. Also einerseits könnte man vielleicht probieren, mit dem Datenschutzgesetz zu argumentieren, ja, wenn ich jetzt zeigen könnte, dass die Sachen, die Payback da machen will, ja, personalisierte Werbung und was weiß ich, diese Marktforschungssachen, auch möglich sind, ohne dass Rohdaten erhoben werden. Dann könnte ich dir sagen, ja, guck mal, hier Datenschutz sagt, hier Datensparsamkeit, ja, möglichst minimale Daten erheben, um irgendeine Funktion zu erfüllen. Dann guck mal, das funktioniert auch, ohne dass du Rohdaten erhebst. Also, warum benutze diese Algorithmen nicht? Diese kryptografischen Algorithmen. Es geht ja auch anders. Das wäre vielleicht ein Argument. Ein anderes Argument ist, wenn man diese Rohdaten erhebt, ja, dann liegen die ja auch irgendwo. Und dann können die auch gehackt werden. Dann können die vielleicht gehackt werden. Ja. Aber das wäre vielleicht auch ein Argument, ja. Da haben die ja auch einen Imageverlust davon, wenn irgendwelche Daten gehackt werden oder wieder irgendwelche Kreditkartennummern werden irgendwo abgegriffen.
Genau.
Ja. Ja, hat
Verschlüsselung? Das heißt ja, man benutzt PGP für deine Mails. Ist das wirklich sicher oder bilden wir uns das nur
gegenüber ein? Welchen Angreifern, frage ich dann.
Ah, das, ne? Ja, stimmt.
Es gibt Verschlüsselungen, die wirklich informationstheoretisch sicher ist. Das ist zum Beispiel das One-Time-Pad. Ja?
Was ist das?
Wenn der Schlüssel, ich nehme einen zufälligen Bitstring,
ja,
der genauso lang ist wie meine Nachricht und exoriere diesen Bitstring mit der Nachricht.
Exorieren?
Ja, das XOR bilden.
Ach so, ja, okay.
XOR 1, XOR 1 ist 0, 1, XOR 0 ist 1 und so weiter. Das, sagt Ihnen das was?
Nein.
Okay.
Das ich habe es nur mal irgendwo gelesen, darum habe ich jetzt so halbwegs
Wissen geguckt. Da kann man zeigen, das ist wirklich unbeschränkt sicher.
Mhm.
Ja, alle anderen, also modernen kryptografischen Verfahren, ja, ich rede jetzt mal nur über Public Key Kryptographie, die beruhen auf Annahmen. Das sind irgendwelche zahlentheoretischen Annahmen meistens. Und dann kann man sagen, ja, wenn ich jetzt mein Kryptosystem, mein Verschlüsselungssystem brechen kann, dann stimmt auch diese Annahme nicht. Was sind das für Annahmen? Zum Beispiel, sind es so Annahmen wie die Faktorisierungsannahme? Ich gebe Ihnen eine riesig lange Zahl.
Mhm.
Zerlegen Sie die Zahl bitte in Ihre Primfaktoren. Dieses Problem ist halt schon sehr, sehr, sehr alt. Da haben schon viele Mathematiker drauf geguckt, viele Informatiker. Und da gibt's mit klassischen Computern halt keinen effizienten Algorithmen, die das lösen können.
Und unklassische Computer wären dann wahrscheinlich sowas wie der berühmte Quantencomputer.
Genau, da gibt's effiziente Algorithmen für dieses Problem. Es gibt aber andere Probleme, da vermutet man, es gibt keine effizienten Quantenalgorithmen für andere Probleme.
Ich weiß nicht, ob Sie da einen Einblick haben.
Nein, das wird wahrscheinlich nicht kommen in der Größe, in der man die Dinger braucht. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber man rüstet sich in der Kryptographie auch für den Fall, dass Quantencomputer kommen.
Und das wäre dann diese, wie hieß das, Pad?
Nee, mit dem One-Time-Pad, ja, das ist aber generell unpraktisch, wenn der Schlüssel so lang sein muss, wie die Nachricht.
Stimmt. Im Zweifelsfall.
Das möchten wir nicht.
Muss und jedes zwei Disketten übergeben.
Ja. Genau. Und jedes Mal für jede Nachricht brauche ich einen neuen Schlüssel.
Ja.
Das ist halt auch unpraktisch. Man will ja den Schlüssel schon ein bisschen behalten für verschiedene Nachrichten. Nee, aber da gibt's halt andersartige Annahmen, halt vielleicht nicht gerade diese Faktorisierungsannahme, sondern andere Annahmen über anderen algebraischen Strukturen, von denen man glaubt, dass die auch dann gelten, wenn es Quantencomputer gäbe.
Auf gut Deutsch, kann keiner ausrechnen.
Ja.
Okay. Wenn Sie Standardbausteine sagen, dann meinen Sie Bausteine, die ja wohl überprüft sind.
Genau, die irgendwie von Kryptografen vorgeschlagen wurden, die sind veröffentlicht worden, die haben sich ganz viele andere angeguckt, die sind vielleicht standardisiert, ja, sowas wie den AES Advanced Encryption Standard, ja. Und da, also den gab es damals noch nicht, aber es gab zumindest mal, weiß ich, den DES,
ja.
Aber damals als Chiffre, aber damals hat man sich dann bei Philips, war das glaube ich noch, dazu entschieden.
Ich weiß. Und es dann vermutlich warum machen Firmen sowas? Haben Sie eine Theorie? Weil ich meine, es gibt doch extra so Leute wie Sie, wo man hingehen kann und sagen kann, sag mir mal, was ich idealerweise benutzen könnte.
Ja, man muss eigentlich solche Leute einstellen. Ich meine, das ist ja ein Haufen Arbeit, so ein System zu konzipieren.
Ja.
Ja, und zu analysieren. Also wenn, dann bräuchten die im Haus. Ich weiß nicht, also bis vor 10 Jahren hätte ich vielleicht gesagt, Sicherheit ist eher so Afterthought.
Mhm.
Ja, zuerst wird mal Funktionalität hergestellt und dann guckt man mal, ob man noch Sicherheit braucht und ob das bezahlbar ist. Mittlerweile denke ich das nicht mehr. Mittlerweile ist es ja so in den Medien, dass es eigentlich mit ins Design einfließen sollte, ja, Sicherheitsanforderungen.
Und das passiert auch tatsächlich?
Ja,
dass Funktionalität und Sicherheit immer mit zusammengedacht werden, wenn irgendwelche neuen Systeme.
Ich hoffe es zumindest, dass das mittlerweile gemacht wird, ja. Oft ist das Problem halt auch, es gibt irgendwie Standardbausteine, aber die passen irgendwie nicht richtig zu dem System, was man da konstruieren will. Vielleicht sind die einfach zu langsam, ja.
Mhm.
Smartkarte, geringe Rechenleistung, ja, vielleicht will man da nicht irgendwie einen ASA drauf laufen lassen, der ein paar Sekunden dann braucht zur Berechnung. es gibt halt irgendwie im Moment nichts. Und dann fängt man halt an, irgendwie was selbst zu basteln. Ja, schlecht.
Ich las auf der Webseite, dass sie sich auch um Lightweight Cryptographic Protocols kümmern. Wäre das das, also eine Smartcard dahin zu kriegen, dass sie in Sekundenbruchteilen rechnet?
Genau, aber es geht weniger darum, die Smartcard hinzukriegen, sondern das Protokoll so hinzukriegen, dass es auf der Smartcard in Sekundenbruchteilen läuft.
Wie macht man das? Also wie kriegt man ein Protokoll? Also das muss ja eine bestimmte Länge haben. Also es hat ja einen bestimmten Umfang, und der gerechnet werden will, bevor es funktioniert. Wie kriegen Sie das kleiner?
Es geht eher darum, die Anzahl der, ich sagte ja eben schon, wenn man da so ein Protokoll laufen lässt, da passieren irgendwelche arithmetischen Operationen.
Ja.
Und die sind ziemlich kostenintensiv, weil das, wenn man da mit großen Zahlen rumrechnet und so weiter, die multipliziert, dividiert. Und dann versucht man halt irgendwie möglichst die Anzahl dieser Rechenoperationen zu minimieren. Vielleicht indem man irgendwie Trade-offs macht zwischen Sicherheit und Effizienz. Also vielleicht braucht man es gar nicht so super sicher für irgendeine Anwendung, keine Ahnung, im Personennahverkehr, wenn es da irgendwie um ein paar Euro geht. Vielleicht muss es da nicht so unendlich sicher sein, sondern man kann irgendwie Abstriche machen, aber und die helfen einem dann, weniger Operationen durchführen zu müssen.
Das ist vielleicht eine sehr
Phrase. Und dann benutzt er so eine kryptografische Hash-Funktion, die er auf dieses Masterpasswort und den Anwendungsnamen, ja, was weiß ich, ein Passwort für Skype, benutzt er diese Hash-Funktion und wirft da das Masterpasswort und Skype rein.
Ja.
Und dann kommt irgendwie ein Bitstring raus oder eine Zeichenfolge, kann man ja auch in eine Zeichenfolge übersetzen. Und dann nimmt er, was weiß ich, die ersten 10 Zeichen daraus.
Das heißt, er muss sich im Grunde nur eine Sache merken, nämlich sein
Masterpasswort. Genau. Und dann kann er das.
Er braucht irgendeine Anwendung, die dann diese Hash-Funktion rechnet.
Ja. Ja gut, für die Hash-Funktion SHA-256 oder sowas, da gibt's ja Implementierungen dazu.
Haben wir über irgendwas zu reden vergessen?
Wir haben über ziemlich viel geredet, ich glaube nicht.
Andy Rupp, vielen Dank.
Danke Ihnen.